Buch wird am Chinesen Dortmund dann wirken. Und er gibt einen Vortrag über modellbasierte Sicherheit und Compliance Management.
Ja. Moment. Guck mal, wie das ist hier. So. Ja, genau. Ja, also ich wollte kurz einen Überblick geben über einige Resultate im Bereich modellbasiertes Sicherheits- und Compliance-Management. Also Arbeiten, die wir zum einen, also eigentlich auf beiden Seiten unserer Gruppe durchgeführt haben, hier am VGVI-SC zum einen, aber eben auch an der Uni-Seite mit auch Ergebnissen, die dafür relevant sind. Also erstmal ein bisschen Motivation, was ist ja, das Problem, was wir hier angehen wollen. Thema Compliance heißt das auf Neudeutsch oder eben allgemeiner Regulierung. Heißt zunächst mal eigentlich nur, ja, es gibt zunehmende Anzahl von Regulierungen, die Unternehmen einhalten müssen. Und ja, das, da gibt es in verschiedenen Domänen solche Regulierungen, beispielsweise im Finanzbereich kennt man das schon relativ lange. Versicherungen, Solvency II ist gerade in Diskussion, schon seit längerem, wird öfter mal wieder verschoben, weil die Versicherungen sich so ein bisschen wehren dagegen, dass das eingeführt wird. Aktueller Zeitpunkt ist 2016, ist es wohl geplant. Da geht es darum, jetzt unter anderem auch vor dem Hintergrund der Finanzkrise zu versuchen, die Versicherungen dazu zu bringen, dass sie ihre Risiken vernünftig managen. Und dazu gibt es dann auch Richtlinien, MA-Risk VA, Mindestanforderungen an das Risikomanagement im Versicherungsbereich. Also jetzt vor dem Hintergrund der Finanzkrise eigentlich ein sehr aktuelles Thema, aber noch nicht erst seit dann, sondern das Thema Regulierung im Finanzbereich ist eigentlich schon seit Jahrzehnten unterwegs. Hat also auch die Finanzkrise nicht verhindert, wie wir gesehen haben, aber nichtsdestotrotz versucht man da weiter vorzugehen. Und auch im Bankenbereich, Basel III ist jetzt in Vorbereitung, auch noch ein paar Jahre hin, bis es eingeführt wird. Und auch dazu gehörende Risikoanforderungen, MRS BA. Es geht also in dem Fall jeweils darum, die Versicherungen dazu zu und Banken dazu zu bringen, wie gesagt, ihre Risiken vernünftig zu managen. Und zu den Risiken gehören eben insbesondere auch operationale Risiken und dazu wiederum eben IT-Risiken und insbesondere halt eben auch IT-Sicherheitsrisiken, mit denen wir uns eben auch besonders beschäftigen wollen. Dann gibt es aber auch solche Regulierungen in ganz anderen Bereichen, beispielsweise Gesundheitsbereich, zum Beispiel Entwicklung von Medizinprodukten, auch das ist natürlich reguliert, da muss man natürlich auch hohe Qualitätsstandards haben, die eingehalten werden muss, und da gibt es beispielsweise das Medizinproduktegesetz, MPG. Da haben hier am Fraunhofer ISSC relativ viele Kollegen mit zu tun, weil es hier einen relativ großen Schwerpunkt im Bereich Healthcare gibt. Das heißt also, mit den solchen Regularien müssen die sich auseinandersetzen oder müssen die Unternehmen sich auseinandersetzen, mit denen die Kollegen hier kooperieren. Aber auch in anderen Bereichen, beispielsweise Pharma und Lebensmittel, da gibt es eben ähnliche Regularien, Arzneimittelmarkt, Neuordnungsgesetz, AMNOG im Pharmabereich. Dann gibt es in den USA die Good Manufacturing Practices, GMP, auch im Pharmabereich. Und es gibt natürlich auch Regulierungen im Bereich Lebensmittel, um auch da eben Qualitätsstandards sicherzustellen, um auf diese Weise dann wiederum Risiken zu managen. Und in dem Fall halt eben genauso wie beim Thema Gesundheit, die Risiken, die sich für die Nutzer und die Konsumenten der Produkte ergeben, die da entwickelt werden. Dann gibt es aber auch eine ganze Reihe von branchenunabhängigen Standards. Ja, hat sicherlich der eine oder andere schon mal gehört. Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich, Kontra-G und USA, Sarbanes-Oxley. Auch da geht es wieder darum, ganz allgemein die Risiken zu managen. Und das hat eben auch wieder Implikationen für das Thema IT-Sicherheitsrisiken. Dann Bundesdatenschutzgesetz ist hier natürlich relevant, weil es letztendlich da auch um das Thema Informationssicherheit geht. Die Bundesdaten, also Datenschutz, bildet sich letzten Endes auf der technischen Ebene ab, auf Informationssicherheit. Und letzten Endes hat man natürlich auch ganz konkrete Sicherheitsstandards, beispielsweise BSI-Kundenschutz. Das heißt also, eine zunehmende Anzahl von Regularien, die Unternehmen halt einhalten müssen, und das bringt Herausforderungen mit sich. Problem ist, diese Regularien bringen halt eben natürlich auch eine zunehmende Anzahl von Anforderungen mit sich, die eingehalten werden müssen. Die sind nicht unbedingt miteinander konsistent, wie das halt ist, mit gesetzlichen Texten. Das heißt also, das ist überhaupt zunächst mal ein Problem, zu versuchen, die überhaupt alle einzuhalten. Dann muss der Nachweis der Compliance in regelmäßigen Abständen wiederholt werden. Auch da, das ist natürlich eine Herausforderung, da würde man gerne diesen Prozess möglichst effizient machen, sodass man nicht die gesamte Compliance nachweisen oder komplett wiederholen müsste. Dann ist eine Herausforderung, dass die Daten oft schwer manuell erfassbar sind. Da wäre man gerne in der Lage, die notwendigen Daten automatisiert zu erfassen. Dann ist es teilweise so, dass einzelne Eigenschaften, die überprüft werden müssen, selber schon so komplex sind, dass das manuell kaum machbar ist. Auch da hätte man gerne Werkzeuge. Und es gibt eben verschiedene Vorgaben, die sich in diesem Fall auf der Ebene der IT-Systeme auf verschiedene Arten von Systemen beziehen. Diese muss man dann aggregieren. Unternehmen sind zunehmend natürlich über verschiedene Standorte verteilt. Es gibt Merger von Unternehmen, wo man heterogene IT-Infrastrukturen zusammenfügen muss und da auch wieder das Thema Compliance-Management beherrschen muss und natürlich aktuell weiteres Thema Einbindung von Lieferanten und Partnern. Da ist es so, dass zunehmend es eine enge Verknüpfung gibt zwischen Zulieferern, beispielsweise im Automobilbereich, aber auch in ganz anderen Bereichen, wie beispielsweise Bereich Rückversicherungen, die sind in engen Beziehungen zu ihren Kunden, den Versicherungen. Und das muss sich letzten Endes auch in diesen Compliance-Nachweisen abbilden. Und letzter Punkt natürlich Thema Cloud Computing. Auch das ist wieder eine Herausforderung für sich, weil da dann wieder Compliance-Regularien relevant sind, die sich speziell aus dieser geografischen Verteiltheit der Infrastruktur ergeben. Im Extremfall natürlich globalen Verteiltheit und Stichwort Bundesdatenschutzgesetz, das ist da wieder eine Herausforderung für sich, da die verschiedenen Compliance-Vorgaben einzuhalten. Gut, also komplexes und schwieriges Thema. Thema Werkzeuge habe ich schon mehrmals angesprochen. Das heißt, man hätte gerne Werkzeuge, die einem bei diesem Compliance-Nachweisprozess so weit wie möglich unterstützen. Und es gibt natürlich auch bereits Werkzeuge, die den Anspruch haben, das zu tun. Es gibt sogar einen relativ großen Markt dafür, angeblich laut Forrester 1,3 Milliarden Dollar, was immer man von diesen Zahlen so halten mag. Allerdings, wenn man sich die Werkzeuge näher anschaut, ist es so, dass die heutzutage im Wesentlichen für die manuelle Dokumentation des Compliance-Prozesses dienen. Und da würden wir halt gerne drüber hinausgehen, über diese reine Dokumentation und an verschiedenen Stellen versuchen halt eben die Herausforderungen besser zu unterstützen. Beispielsweise halt Integration mit den IT-Infrastrukturen, um beispielsweise Daten zu extrahieren aus den IT-Infrastrukturen, die für den Compliance-Nachweis relevant sind. Dann die Überwachung der Compliance-Vorgaben, beispielsweise halt eben Datensicherheit, auch über die Integration mit den IT-Infrastrukturen und Integration effektiver Kontrollsysteme. Und generell ist halt das Problem, dass die derzeitigen Risikobewertungsmethoden oft als nicht ausreichend anerkannt werden. Da hatten wir eine Studie durchgeführt, zusammen mit einem externen Doktoranden bei der Münchner Rückversicherung, aus der sich halt eben ergeben hat, dass Leute, die in der Praxis für die Sicherheit zuständig sind, eben die aktuellen Risikobewertungsmethoden für nicht ausreichend halten. Also obwohl es da bereits einen Markt gibt und obwohl es bereits Werkzeuge gibt, erfüllen die eigentlich nicht die Anforderungen, die man gerne erfüllt hätte. Also deswegen Motivation für uns zu versuchen, an der Stelle diese Probleme anzugehen und Werkzeuge zu entwickeln, die durch Innovationen auf der Seite der Compliance-Analyse die Herausforderung unterstützen und so weit wie möglich versuchen, den Compliance-Nachweisprozess zu automatisieren, mit dem Ziel, halt zum einen eine bessere Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit zu haben. Im Moment ist dieser Prozess sehr manuell, das heißt also, ich muss mich darauf verlassen, dass derjenige, der den Prozess durchgeführt hat, vertrauenswürdig ist, dass der auch gründlich gearbeitet hat, und ich kann das kaum im Nachhinein nachvollziehen, dass der Prozess auch tatsächlich gründlich und umfassend gemacht worden ist, außer eben halt auf der Dokumentationsebene. Zweites Ziel natürlich, versuchen darüber dann auch zu einer Kostenersparnis zu kommen, indem man so weit wie möglich die einzelnen Nachweisschritte versucht zu automatisieren. Und die Idee dabei ist, so weit wie möglich auf Artefakten aufzubauen, die man auf der Ebene der IT-Systeme, über die die Geschäftsprozesse in einem Unternehmen ausgeführt werden, ohnehin erstellt werden. Also zunächst mal natürlich textuelle Dokumentation der Geschäftsprozesse, teilweise auch Software- oder Geschäftsprozessmodelle. Insofern die vorhanden sind, sind die natürlich sehr nützlich für uns zu Analysezwecken, ist allerdings nicht immer der Fall. Oder andererseits Logdaten, und die sind natürlich normalerweise schon vorhanden, wenn ich Geschäftsprozesse über IT-Infrastrukturen ausführe. Und da können wir dann versuchen, Eigenschaften direkt auf Basis dieser Logdaten zu analysieren oder durch Ansätze wie beispielsweise das Process Mining aus diesen Logdaten Geschäftsprozessmodelle zu extrahieren, auf denen wir dann wieder Compliance-Analysen durchführen können. Also wir haben im Prinzip das Ziel, eine Art Expertensystem für Compliance zu entwickeln und eben unter anderem halt auch anzuwenden auf Domänen, wo es besondere Herausforderungen gibt. Stichwort Cloud Computing habe ich bereits genannt. Und aktuell beschäftigen wir uns in einem Projekt auch mit der Berücksichtigung ökonomischer Aspekte, einem Projekt Economics, ein EU-Projekt, wo wir versuchen, Sicherheitsinvestitionen, also wir versuchen Analyseansätze und zugehörige Werkzeuge zu entwickeln, mit denen man die Investitionen in Sicherheit monetär bewerten kann. Auch relevant für das gesamte Thema Risiko und Compliance. Ja, Werkzeuge ist eben zentraler Punkt bei unserem Ansatz. Hier ein kurzer Überblick, wie die Infrastruktur aussieht von der Werkzeuglandschaft, die wir aktuell entwickeln. Idee dabei ist, wir haben also eine zentrale Werksinfrastruktur, heißt Charisma, Compliance Analysis Risk, Compliance Risk and Security Model Analyzer, genau. Das Ziel von dem Werkzeug ist eben in der Lage zu sein, die relevanten Artefakte zu analysieren auf Einhaltung von Risiko- und Sicherheits- und Compliance-Anforderungen. Relevante Artefakte habe ich gerade schon angesprochen, welche das sein können, und die werden analysiert unter Verwendung von allgemeinen Informationen zum Thema Compliance und Risiko, also beispielsweise Compliance Vorgaben, Compliance-Regulierungen oder Sicherheitsstandards verwenden wir an der Stelle. Und Ergebnis ist dann halt eben ein Bericht darüber, inwieweit die Artefakte, die man auf dieser Basis analysiert hat, die Compliance-Anforderungen einhalten oder was gegebenenfalls zu tun ist, um die Situation zu verbessern. Ganz kurz kleines Beispiel dafür, wie man sich das Vorgehen vorstellen kann. Zunächst mal Compliance heißt halt, zunächst mal textuelle Regulierungen, die auch ziemlich abstrakt sein können. Hier sehen wir einen Ausschnitt aus der MRISC VA, das waren eben die Mindestanforderungen an das Risikomanagement im Versicherungsbereich. Und zwar ein Absatz aus diesem Dokument. Da müssen wir jetzt zunächst mal hingehen und die Anforderung, die da relativ abstrakt spezifiziert ist, übersetzen in eine korrespondierende Bedingung, die wir dann auf Basis der relevanten Artefakte überprüfen können, also beispielsweise auf Basis von Geschäftsprozessmodellen, soweit die vorhanden sind. Und hier sieht man eben so ein Beispiel für so ein Geschäftsprozessmodell, auf dem man eben überprüfen kann, dass hier eben beispielsweise die Richtlinien hinsichtlich der Genehmigung von Geschäftsprozessen durch die Geschäftsleitung und dessen Dokumentation, dass diese tatsächlich eingehalten werden. dann, also das ist im Prinzip der Schritt, den wir durchführen müssen, um diese verschiedenen Anforderungen im Werkzeug zu implementieren, damit man sie anschließend auf dem Geschäftsprozess automatisch durchführen kann. Dann zweiter Ansatz im Rahmen der, der Werkzeuginfrastruktur ist dass, die Idee zu versuchen, auf Basis auch wieder von Geschäftsprozessmodellen die Punkte und die Ausschnitte in den relevanten Standards und Regularien zu finden, die für die verschiedenen Teile der Geschäftsprozesse besonders relevant sind. Also das, was man hier in blau sieht, das sind die Aktivitäten in einem Geschäftsprozessmodell, in diesem Fall DPMN-Notation, und das, die hat das Werkzeug als Input erhalten. Das Output des Werkzeugs sind in diesem Fall die Annotationen, hier in grau, diese grauen Notizfelder, wo jetzt in diesem, in dieser Anwendung gezeigt wird, welche Ausschnitte aus dem BSI-Grundschutzhandbuch für diese verschiedenen Aktivitäten relevant sind. Die sind hier durch die relevanten Nummern und Abkürzungen für die Absätze in dem Grundschutzhandbuch annotiert worden. Und das hat das Werkzeug eben jetzt hier automatisch auf Basis des Geschäftsprozessmodells annotiert. Dann geht es weiter, wie gesagt, mit Analysen auf der Ebene der Geschäftsprozessmodelle. Hier ein kleines Beispiel dafür, was man dafür Analysen durchführen kann. Das Beispiel des Vier-Augen-Prinzips, was bedeutet, dass eine bestimmte Transaktion im Rahmen eines Geschäftsprozesses nicht von einem Mitarbeiter alleine durchgeführt werden soll, sondern dass da immer mindestens zwei Mitarbeiter dann beteiligt werden müssen. Das kann man eben auf der Basis von einem solchen Geschäftsprozess, wo wir jetzt hier nur ein kleines Fragment sehen, analysieren durch eine Formalisierung, die wir jetzt hier beispielsweise sehen in Form von temporaler Logik, LTL, mit der wir jetzt hier tatsächlich überprüfen können, dass an den beiden Aktivitäten, die dafür sorgen sollen, dass das Vier-Augen-Prinzip realisiert ist, nicht dieselbe Person diese beiden Aktivitäten durchgeführt hat, sondern eben verschiedene Personen. Die Ausgabe von dem Werkzeug, es gibt verschiedene Komponenten in dem Werkzeug, die verschiedene Analysen durchführen. Hier ein Beispiel für eine solche Ausgabe. Hier ging es jetzt darum, auch wieder auf Basis von einem gegebenen Sicherheitsstandard, hier wieder das BSI-Grundschutzhandbuch, in dem Geschäftsprozessmodell die Aktivitäten hervorzuheben, farblich, die eben potenziell kritisch sind und wo man sich die Teile des BSI-Grundschutzhandbuches, die jetzt hier zurückgegeben werden, in dem Ergebnis näher anschauen muss, inwiefern die für diese Aktivitäten relevant sein könnten. Gut, das heißt, teilweise geht es dann darum, eine Art also Vergleich auf Basis von Texten durchzuführen. In diesem Fall halt eben der Text eines Sicherheitsstandards, beispielsweise BSI-Grundschutzhandbuch. Und auf der anderen Seite entweder eine textuelle Dokumentation des Geschäftsprozesses oder die Texte, die man ja bei den Aktivitätenbenennern im Geschäftsprozessmodell hat. Auch das ist natürlich eine Form von sehr rudimentärem Text. Und die Analyse, die ich jetzt hier auf dieser Folie gezeigt habe, da geht es im Prinzip darum, festzustellen, an welchen Stellen es da besonders große Übereinstimmungen gibt. Und dazu haben wir auch einige Hintergrundexperimente durchgeführt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie gut dieser Ansatz funktioniert. Das war ein Experiment, den wir vor einiger Zeit schon gemacht hatten, also in Vorarbeiten zu den Werkzeugarbeiten, die wir aktuell durchführen, wo wir in dem Fall eine Art Spam-Filter-Ansatz hergenommen haben, also basierend auf Bayesian-Filtern. Und wie man sehen kann, bei hinreichend großer Trainingsmenge sind da eben die Präzision die Präzise halt eben das Finden dieser Ausdrücke ist, war da dann durchaus akzeptabel. Gut, ein weiteres Ergebnis hier auf der Folie, wie gesagt, gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Compliance-Regularien, aber jedes Regularium für sich ist auch zunächst mal komplex, unter anderem auch deswegen, weil ein solcher Gesetzestext beispielsweise typischerweise ganz gerne verweist auf alle möglichen anderen Gesetzestexte. Das sieht man jetzt hier mal auch wieder in einem Ausschnitt aus den MRIS VA, Paragraph 10, da haben wir uns mal den Spaß erlaubt zu schauen, wie weit man da kommt, wenn man halt von den Gesetzestexten, also die Gesetzestexte weiterverfolgt, die da referenziert werden. In dem Fall VAG, also das Versicherungsaktiengesetz, wird da in diesem Paragraph referenziert, also ein Paragraph daraus. Und wenn man da reinschaut, dann verweist das wieder auf einen Teil des HGB. Da gibt es verschiedene Paragraphen, die wieder untereinander aufeinander verweisen. Und wenn man so weitermacht, dann kommt man zu einem ganzen Abhängigkeitsgraphen. Und prinzipiell muss man die Information, die da jeweils hintersteckt, jeweils mit berücksichtigen, weil die natürlich relevant ist, ansonsten würde man sie nicht referenzieren an der jeweiligen Stelle. Das heißt also, da ist schon eine sehr erhebliche Komplexität, aus unserer Sicht ist für den Nutzer sehr hilfreich wäre, wenn er so weit wie möglich Werkzeugunterstützung erhalten würde, um mit dieser Komplexität überhaupt fertig werden zu können. Gut, soweit zu der Anwendungsseite und der Werkunterstützung. Dann noch ein paar Anmerkungen zu den wissenschaftlichen Grundlagen von diesen Arbeiten, die wir jetzt zurzeit auf der Anwendungsseite durchführen. Das ist im Prinzip Thema modellbasiertes Compliance Management, könnte man das nennen. Hervorgehend aus dem Thema modellbasierte Softwareentwicklung für sicherheitskritische Systeme, in diesem Fall aber eben auch angewendet auf das Thema Einhaltung von Compliance-Anforderungen. Aber wie man das üblicherweise kennt, hat man da eben ein Modell des Systems, das man auf Anforderungen analysieren kann. Die Anforderungen kann man in dem Modell auch dokumentieren. Dafür sind unsere Werkzeuge eben auch geeignet, das zu tun. Und auf der anderen Seite halt Beziehungen zur Implementierungsebene durch beispielsweise Code- oder Testfallgenerierung. Dann zu den Konfigurationsdaten, auch die sind für das Thema Compliance Management relevant, beispielsweise Benutzerberechtigungen. Auch da muss man nachweisen, dass das Management dieser Daten den Compliance-Vorgaben Genüge tut. Und letzten Endes natürlich die Überwachung des Laufzeitsystems. Es reicht mir ja nicht, dass die Modelle, die Dokumentation des Systems selber Compliance einhält, sondern ich muss sicherstellen, dass das System zur Laufzeit dieselben Anforderungen auch einhält. Und da ist die Idee halt eben einen integrierten Ansatz zu haben mit Beabsichtigungsschützung, die halt eben ausgeht von den Modellen und aber auch eben die Beziehung zu den anderen Artefakten herstellen kann und auf die Weise eben auch eine automatische Analyse der Compliance-Eigenschaften durchzuführen. Und insbesondere aktuell beschäftigen wir uns in einigen Projekten auch mit dem Thema Evolution. In dem Sinne, dass sich jedes Teil dieses Bildes zu jedem Zeitpunkt ändern kann und sich dann jeweils die Frage stellt, ob nach der Änderung die Compliance-Anforderungen, die vorher erfüllt waren, anschließend auch noch erfüllt sind. Und zwar idealerweise, ohne sämtliche Analysen nochmal komplett durchführen zu müssen, weil das eben typischerweise viel zu aufwendig wäre. Gut, vielleicht nur ganz kurz, damit man ein bisschen Eindruck davon bekommt, was ich meine, wenn ich sage, modellbasierte Analysen. Teilweise machen wir das eben auf Basis der Modellierungssituation UML. Und wenn man da Analysen durchführen will, automatische Analysen, dann muss man natürlich zunächst mal von dem UML-Modell zu einer Repräsentation kommen, inklusive des Verhaltens, das in dem UML-Modell spezifiziert wurde. Also eine Repräsentation, die ich dann eben anschließend automatisch analysieren kann. Hier nur ein kleines Beispiel von einem sehr einfachen State-Chart. Hier wird erläutert, wie man eine Transition in einem solchen State-Chart übersetzen kann in eine Implikation in Logik erster Stufe. Und bei dem Beispiel für die Transitionen, die man hier unten sieht, zwischen den beiden Zuständen, würde man in dem Fall eben eine solche Implikation erhalten. Die übrigen Transitionen werden dann eben genauso in solche Implikationen übersetzt und ineinander verschachtelt und auf die Weise kann ich beispielsweise eine Formalisierung des hier spezifizierten Verhaltens in dem State Chart mithilfe von Logik erster Stufe erhalten. Und die kann man dann eben anschließend auch automatisch weit analysieren. Dann braucht man natürlich zweitens noch eine Formalisierung der Anforderungen, die überprüft werden soll. in demselben Formalisierungsansatz, in dem man das Verhalten formalisiert hat, hier eben auch wieder in dem Beispiel Logik erster Stufe, an dem Beispiel der Anforderung des sicheren Informationsflusses. Das kann man formalisieren, auch wieder hier in diesem Fall durch eine Implikation, die letzten Endes sagt, dass wenn zwei Systemzustände dem Angreifer gegenüber äquivalent aussehen, dann müssen sie das auch nach Durchführung einer weiteren Transition in dem System nach wie vor noch tun. Das ist letzten Endes eine Möglichkeit, den sicheren Informationsfluss zu formalisieren. Auf der Basis kann man dann eben ein Beispiel, wie wir das hier unten sehen, automatisch daraufhin überprüfen, ob diese Anforderung hier eingehalten wird. In dem Beispiel, gut, ich werde jetzt aus Zeitgründen nicht in die Einzelheiten gehen, aber es geht jetzt hier darum, dass es hier ein Kundenkonto gibt mit einem Attribut, das den Kontostand speichert. Der ist vertraulich und es gibt hier noch eine weitere Methode, mit der ich abfragen kann, ob der Kontostand größer oder kleiner als 1000 ist. Diese Methode ist nicht als vertraulich spezifiziert und auf die Weise kann man mit diesem Ansatz jetzt feststellen, dass sich da eben ein unsicherer Informationsfluss manifestiert. Gut, ich hatte das Thema Evolution angesprochen. In der Hinsicht haben wir uns zunächst mal angeschaut, welche Design- und Architekturprinzipien es gibt, die für Evolution relevant sind. Da ist zunächst mal das Thema Verfeinerung ist relevant für Evolution insofern, als ich mittels Verfeinerung verschiedene Versionen von einem System betrachten kann, die jeweils Verfeinerungen einer abstrakten Spezifikation sind. Diese Versionen, ich kann dann Evolutionen zwischen diesen verschiedenen Versionen durchführen. Eine ähnliche Idee dabei ist das Thema Produktlinien. Das kann man damit ähnlich behandeln. Und wenn jetzt mein Verfeinerungsoperator die Anforderungen bewahrt, an denen ich interessiert bin, dann brauche ich nur die abstrakte Spezifikation auf Einhaltung der Anforderungen zu überprüfen und automatisch bekomme ich als Resultat dann, dass die Verfeinerungen diese Anforderungen auch erfüllen. Insofern ist das Verfeinerung relevant für Evolution. Zweites Prinzip ist das Architekturprinzip der Modularisierung, ist relevant für Evolution, weil man Modularisierung versucht zu verwenden, um die Auswirkungen von Evolution auf einzelne Systemteile zu beschränken. Modularisierung gibt es in verschiedenen Dimensionen, beispielsweise vertikal im Sinne von Schichtung von Architekturebenen oder beispielsweise Schichtung von Protokollen übereinander, beispielsweise Kommunikationsprotokoll und darüber ein Sicherheitsprotokoll, dann in horizontaler Hinsicht im Sinne von komponentenorientierten Architekturen oder etwas moderner dienstorientierte oder aspektorientierte Architekturen. Und für diese verschiedenen Arten von Modularisierung und Verfeinerung haben wir uns halt angeschaut, unter welchen Bedingungen diese tatsächlich jetzt Anforderungen bewahren. Und zunächst mal ist das die Antwort darauf im Allgemeinen leider erstmal negativ. Thema Verfeinerung, da gibt es in der Literatur schon verschiedene Veröffentlichungen, die von dem Verfeinerungsparadox reden, was zeigt, dass im Allgemeinen halt eben Verfeinerung nicht Sicherheitsanforderungen unbedingt bewahren muss. Wir haben halt eben in einer früheren Veröffentlichung schon mal zeigen können, dass der Ansatz, den wir jetzt hier verfolgen, eben in der Tat hier Verfeinerungen, die Sicherheitsanforderungen, die wir betrachten, tatsächlich erfüllt. Das ist also nicht unbedingt immer der Fall aufgrund dieses Paradoxes, das ich erwähnt habe, aber in diesem Fall funktioniert das halt in der Tat. Und die Herausforderung dabei ist, zu unterscheiden zwischen zwei Arten von Nichtdeterminismus, nämlich denen, den man verringern möchte, der zur Unterspezifikation zunächst mal verwendet wird, und der Nichtdeterminismus, der zur Laufzeit benötigt wird, um Sicherheitseigenschaften zu garantieren. Wenn man die beiden vermischt und verringert, dann hat man natürlich ein Problem mit der Sicherheit und unser Ansatz löst das darüber, dass diese beiden Arten von Nichtdeterminismus tatsächlich getrennt werden. Und da haben wir eben jeweils Resultate erarbeitet auf Basis der erwähnten formalen Semantik, wo man nachweisen kann, dass es eben tatsächlich die Anforderungen bewahrt. Dann aber auch das Thema Modularisierung. Ist es leider auch zunächst mal so, dass im Allgemeinen Modularisierung Sicherheitsanforderungen nicht bewahren muss, ja, auch das kann man sich an dem Beispiel, was wir vorhin gesehen haben, veranschaulichen. Da ist es so, dass wenn man die beiden Zustände separat für sich genommen als einzelne State Charts betrachtet, die für sich genommen jeweils die Anforderungen erfüllen, aber die Komposition, wie wir gesehen haben, nicht. Stellt sich also die Frage, unter welchen Bedingungen Komposition Anforderungen bewahrt. Und da haben wir eben auch auf Basis der formalen Semantik einige Resultate für solche Bedingungen erarbeitet, unter denen Kompositionalität in der Tat die Anforderungen bewahrt. Aktuell sind wir weiterhin dabei, einen Ansatz zu erarbeiten, mit dem man im Kontext von Evolutionen versucht, die Analyse des neuen Modells nicht durchzuführen, indem man halt das neue Modell komplett analysiert, sondern versucht, auf Basis der Differenzen zwischen dem alten und dem neuen Modell sicher oder festzustellen, ob diese Änderungen die Anforderungen, die vorher bewahrt waren, jetzt verletzen oder bewahren. Und die Idee dabei ist, dass wenn sich die Menge der Änderungen im Vergleich zur Modellgröße in Grenzen hält, man da tatsächlich Effizienzgewinn dabei hat, wenn man sich nur die Differenzen anschaut. Beispiel. Gut, möchte ich jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen aus Zeitgründen, sondern kurz nochmal eine Folie zu dem, was ich gerade kurz angedeutet habe. Also wir haben da verschiedene Experimente einmal durchgeführt. Hier ist jetzt ein Beispiel für eine Analyse im Kontext des UNLTEC-Ansatzes, wo sich tatsächlich gezeigt hat, dass in dem Fall die Laufzeit mit der Modellgröße exponentiell steigt, wenn man das Modell einfach nach der Änderung komplett wieder verifiziert. Das ist wieder eine logarithmische Skala, deswegen exponentiell hier als gerade sichtbar. Während in dem Fall, wo man nur die Differenzen betrachtet, das tatsächlich eine etwa lineare Laufzeit war. Im Fall dieser Sicherheitseigenschaft. Und funktioniert aber natürlich nur dann, wenn die Differenz, wie gesagt, begrenzt ist, die Anzahl der Differenzen im Vergleich zur Softwaregröße, weil wenn ich das gesamte Modell ändere, dann bringt man natürlich diesen Ansatz nicht weiter. Das ist aber durchaus eine realistische Annahme, die beispielsweise erfüllt ist, wenn ich stabile Softwareversionen warte oder wenn ich Änderungen im Kontext beispielsweise von Nightly Builds betrachte, da hält sich die Menge der Änderungen in dieser Weise im Sinn. Gut, zwei Kunden kann ich jetzt, glaube ich, hier nicht mehr ganz viel zu sagen. Also im Prinzip ein paar von diesen Werkzeug-Plugins habe ich schon angesprochen. Das sind eben verschiedene Teile von dieser Werkzeuginfrastruktur, an denen wir halt eben aktuell arbeiten. Wir sind auch dabei, in verschiedenen Projekten uns zu engagieren. Auch da kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht noch was zu sagen, aber wenn es da Fragen gibt, kann ich das natürlich nachher gerne erläutern. Veröffentlichungen gibt es auch natürlich, aber Zeitgründen gehe ich jetzt mal drüber. Aktuell sind wir eben dabei, uns eben auch an der Werkzeugseite weiter zu betätigen, und zwar auch im Hinblick dahin, die Ansätze, die ich hier vorgestellt habe, den Nutzern noch weiter näher zu bringen, unter dem Stichwort integrierte Compliance Management Plattform. Das ist natürlich eine Herausforderung für sich, Analysen anbieten zu können, sondern die dem Nutzer auch so nahe zu bringen, dass sie eben diese Analysen auch nutzen können. Gut, dann soweit zu dem kurzen Überblick zum Thema modellbasierte Sicherheit und Compliance Management. Zum einen eben aus Sicht mehr der Anwendungen und die Werkzeuge, die wir insbesondere auch hier an der Seite des Fraunhofer ISSC entwickeln. Zum anderen aber auch in Hinsicht der Grundlagen, im Sinne der Grundlagenforschung, an denen wir auch an diesem Thema arbeiten. Ja, ansonsten vielen Dank für das Interesse, und ich beantworte natürlich gerne auch Fragen. Ja. Genau, das ist ein, ja genau, das ist ein Thema, an dem wir aktuell, über das wir aktuell nachdenken. Die Idee, also das ist jetzt Work in Progress der Teil, die Idee ist, dass man die bei der ursprünglichen Analyse des Modells Teilresultate, die erarbeitet werden müssen, um bei dem alten Modell nachzuweisen, dass eine Anforderung erfüllt ist, diese Teilresultate nicht nach der Analyse wegzuwerfen, sondern sozusagen zu recyceln und in dem Fall aufzubewahren, indem man sie halt eben mit in dem Modell speichert, also zugeordnet an die jeweiligen Modellteile, für die diese Teilanforderungen relevant sind, mit dem Ziel, dass man sie eben nach Änderung des Modells dann wiederverwenden kann, beispielsweise in der Situation, wo ich ein Software-Modell habe, das in Komponenten unterteilt ist, wo sich nur beispielsweise eine der Komponente ändert und wo ich aufgrund dieser Meta-Resultate sagen kann, dass die Anforderung, die ich analysieren will, jetzt tatsächlich kompositional ist. In dem Fall kann ich dann die Resultate, die ich mit den anderen Komponenten bereits gespeichert habe, wiederverwenden und muss nur die Komponente ändern oder neu verifizieren, die sich tatsächlich geändert hat. Und in dem Sinne ist es halt letzten Endes nur in Anführungszeichen ein pragmatischer Ansatz, wie man halt eben diese bereits erzielten Resultate speichern kann und dokumentieren kann, um sie eben nachher wieder zu verwenden. Und die Idee ist dabei halt, das eben mit dem Modell zusammen zu speichern. Genau, das hängt ab davon, welchen Ansatz ich verwende, um die Modelle zu analysieren. Also wenn ich beispielsweise dann verschiedene Plugins da, wenn einer von denen würde ein UML-Modell, beispielsweise ein State Chart, übersetzen in Formula, um anschließend damit mit Spin eine Analyse durchzuführen. In dem Fall kann man dann die Teile des Formula-Codes, die sich auf die verschiedenen Komponenten beziehen, halt jeweils mit bei den Komponenten speichern und in dem Fall halt eben die Anforderungen, die da jeweils komponentenbasiert analysiert wurde, mitspeichern, also die Anforderungen, die bereits nachgewiesen wurde. Und auf die Weise kann ich das halt eben dann einfach wiederverwenden.
Also wir hatten ja da auch Arbeiten drin gemacht. Eins der größeren Herausforderungen ist ja, dass die ursprünglichen Entwurfsdokumente selbst in der Zerspaltung Abhängigkeit sind. Ja, also man hat ja ein Lastnetz, da stehen zum Beispiel irgendwelche physikalischen Modellierungen drin. Diese physikalischen Modellierungen, die sind ja natürlich dann irgendwo wieder in der Implementierung drin, weil man ja die Formeln dann entsprechend berechnen müsste oder vorgegeben werden. Dann hat man ein Nutzerhandbuch, das geht auf irgendwelche Nutzerschnittstellen ein. Auch die finden sich dann zum Teil wieder in den Programmen wieder. Also da gibt es ja vielfältige Abhängigkeit. Und die muss man ja letztlich berücksichtigen, wenn man diese differenzbasierten Sachen macht. Also weil diese Differenzen, die ich in einem Dokument habe, das bedeutet, dass ich auch entsprechende Differenzen in anderen Dokumenten befinde. Und das ist mal meine Frage. Was ist denn da bei euch mehr oder weniger der Basismechanismus, um diese Differenzierung zwischen den Dokumenten automatisch durchzuführen?
Im Prinzip hängt das davon ab, ob man, also im Prinzip, was wir jetzt hier verfolgen in den verschiedenen Ansätzen, sind ja gewisserweise so zweigleisig. Also auf der einen Seite diese eher beinahe formalere Modellanalyse, dass man sagt, man nimmt beispielsweise ein Geschäftsprozessmodell und kann das eben automatisch analysieren. Auf der anderen Seite die eher informelle, würde ich beinahe sagen, Analyse auf Basis von textuellen Dokumentationen, wo man letztendlich sagt, ich mache eine Art Text-Mining, also einen textuellen Vergleich. Also das sind im Prinzip zwei Richtungen, einer die formale und einmal die informelle. Das heißt, die Antwort hängt jetzt davon ab, an welche der beiden Richtungen man denkt. Bezüglich dieser textbasierten Analysen, da tut man sich leichter mit solchen Sachen, weil man letzten Endes ja nur das Ziel hat, festzustellen oder den Nutzer auf die Stellen in dem Dokument gezielt hinzuweisen, wo sich tatsächlich was geändert hat. Und was natürlich aber auch heißt, dass er dann letzten Endes dann noch manuell wieder analysieren muss, wozu das dann führt und was dann daraus folgt, dass sich da was geändert hat. Also da hat man erstmal einen eher niedrigeren Anspruch an das, was dabei rauskommt. Dafür kann man ihn natürlich aber auch leichter umsetzen und in dem Fall könnte man da tatsächlich schon mit dieser Propagation von den von Änderungen umgehen. Auf der anderen Seite, wo man tatsächlich wirklich eine automatisierte Modellanalyse machen will, gut, das würde man vermutlich ohnehin jetzt nicht, also man kann nicht erwarten, dass man ein Modell des gesamten Systems, was da analysiert werden soll, bekommt überhaupt erstmal. Das gibt es normalerweise nicht. Das heißt also, die Modelle, die man hat, die beziehen sich normalerweise auf einen Ausschnitt, der halt eben relativ kritisch ist. Typischerweise geht man auch davon aus, dass es reicht, sich dieses Modell zu betrachten. Damit blendet man natürlich alles Mögliche aus, was man dann eben, was nicht in dem Modell enthalten ist. Und auf die Weise, das führt dann wiederum dazu, dass die Analyse sicherlich nicht hundertprozentig vollständig im Vergleich zur Realität ist. Aber das blendet man eben bewusst aus. Und in dem Fall würde man im schlimmsten Fall dann halt sagen, okay, wenn sich dann irgendwo in einem anderen Dokument etwas ändert, und was jetzt nicht in Beziehung zu beispielsweise dem Geschäftsprozessmodell direkt steht, das ich analysieren will, dann kann ich möglicherweise damit nicht umgehen und auf die Weise kann es sein, dass ich dann da eine Verletzung einer Compliance-Anforderung nicht finde, dadurch, dass ich das eben ausgeblendet habe. Also da muss man halt eben sich bewusst sein, dass die Ansätze, also beide Arten von Ansätzen natürlich Beschränkungen haben. Der erste textbasierte Ansatz hat die Beschränkung, dass man eben wirklich nur, dass man die Semantik von dem Text nicht erwarten kann zu verstehen. Und der modellbasierte Ansatz hat die Beschränkung, dass man eben normalerweise sich nur leisten kann, ein Modell zu betrachten, was wirklich nur einen Ausschnitt des Systems betrachtet. Weil es ansonsten halt zu viel Aufwand wäre überhaupt, dass die gesamten Informationen zu dem System in einem Modell zu modellieren. Also, ja. Aber sicherlich eine Herausforderung auf jeden Fall. Ja, dann sind auch.
Als auch kontinuierlich. Ganz typisch ist so ein
Warum wollen wir sie haben?
die erreichbaren Zustände sind die, die dann von besonderem Interesse sind, wenn wir solche Invarianten ausgaben. Das ist im Sinne immer der Fall, dass immer der Fall, das bedeutet, dass es immer erreichbar ist. Also die berechtigte erreichbare Zustände und wir schauen uns an, ob jeder dieser erreichbaren Zustände die bla 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 einschätzt hat. Gut, dann haben wir gesagt, was hier in der Lokation A passiert. Dann haben wir den Übergang. Das ist x. Recht? Ja. Wie setzen wir x von x mal weiter auf 0 und haben ein neues Verhalten x und 0? Das gibt es nur. Ja, das geht nur maximal so weit, dass zwei bis zwei mal drei sind. Die Grenzen hier. Ansonsten, wenn die beiden sind, keine Geschwindigkeit haben. Das ist nicht einfacher. Das bedeutet, entweder x plus mal, also maximal so ein bisschen groß, aber Schwierigkeit ist. In der Beschreibung der formalen Semantik des Ganzen ist es typischerweise so, dass man sagt, okay, die erreichbaren Zustände sind diejenigen, die von einem die Punkte sind auf einer beliebigen Kurve innerhalb dieser Bereiche. Die Kurve, weil diese Eigenschaften diese Eigenschaften hier erfüllen, also diese Beschränkungen dieser ersten Ableitung erfüllen. Und wir betrachten jeden Punkt dieser Kurve, da haben wir hier zum Beispiel eine mögliche Kurve für den Bereich A. Wir finden uns hier im Initial, das ist eine mögliche Kurve. In jedem ihrer Punkte gehorcht sie dieser Eigenschaft, das ist das 2,5 zwischen 0 und 60. Ähnlich hier, wenn wir einen Vektor gemacht haben, auch diese Kurve hat in jedem ihrer Punkte. Das ist die Semantik von diesen Situationen. Aber von diesem Konzentrieren ist es ziemlich schwer, so etwas direkt in den Fall zu schicken. Wir können schlecht über die alle Kurse hier nicht gut eignen. Was können wir gleich dazu? Wie wir es dann verkünden? Semantik, ich habe das jetzt schon quasi erwähnt, das ist für die formale Beschreibung des Ganzen. Alles, was initial war, ist schon automatisch mit auf solche Variablen, Lokationen, diese Transitionen. Das sind diese ersten Ableitungen, die Varianten innerhalb dieser Lokationen, die nicht verletzt werden dürfen, Gas als Bedingungen an Transitionen nehmen zu können, Actions als Effekt, die Aktion. Dinge, Startzustand einer Startsituation für die Variablen und eventuell Urgency. Urgency ist hier das eigentlich Wichtige. Wenn ich mir gedacht habe, ja, so eine Transition, wenn ich irgendeinen Zustand habe, ich habe eine Situation L als einen aktuellen Zustand und eine Transition, die mich von L nach M führt, unter irgendeinem Gas, mit irgendeiner Aktion verbunden und dieser Datenauswertung zu diesem Zustand 4 halt mal war, dann kann ich die Transition auch gehen und dann habe ich einen neuen Erhalt. Das ist die 90. Das bedeutet nicht, dass wir diesen Weg nehmen müssen, wenn wir da haben. Das bedeutet nur, dass wir eine Möglichkeit haben, diese Regel anwenden, wenn wir diese Urgency kann man an eine Transition noch hinzufügen und meine ich damit, dass diese Transition nicht unkonditionell ist, aber dass auf jeden Fall die Lokation verlassen werden muss, wenn dieser Gas war. Die muss jetzt verlassen. Oder kommt vor, zum Beispiel in unserem Klassik-Szenario, wir haben diese verschiedenen Basen, die auf diesem Transport anfahren, da könnte dann eine Stoffführung oder andere Stoffführung landen. Hier an dieser Stelle möchten wir nicht modellieren, dass es sein kann, dass er stoppt. Er könnte auch weiterfahren. Nein, das darf nicht. Er muss stoppen. Und hier sagen wir deshalb in solchen Situationen, ja, die Transition ist urgent. Wenn diese Szene wahr ist, dann muss die Transition zumindest stabil sein. Das ist die etwas komplexe, komplizierte Art und Weise, dass die Kurven zu schreiben. Betrachten wir tatsächlich alle Kurven, die uns in diesem Bereich Valuationen liefern und die sich bewegen. schon diese Verschränkungen, die wir jetzt erstmal haben.
Das heißt, öffentlich ist das, die Aktion nun ausgeführt werden, sobald das Geld hier ist.
Tatsächlich sagt, die Öffentlichkeit genauer, die Lokation muss verlassen werden, sobald es nicht ist, wenn die Öffentlichkeit da ist. Wenn mehrere Daten zu werden, die alle geöffnet sind, dann heißt es nur, die Lokation muss verlassen werden. Das heißt nicht, dass man diese Transition gehen muss, deren Daten wahr wird.
Mhm. Das ist man gerade die Konsequenz.
Das ist sicher gerade nicht.
Ah, okay. Mhm.
Aber hier ist das Problem, wenn diese Initialisierungskondition muss man eigentlich direkt in ein Kalkül nehmen. Das ist zeitgemäß zum Beispiel auch von der Fachjährige Übersetzung. Das ist ein sehr wichtiges Ziel. Wir haben ja ein Problem, hier ein Meeting zu machen über alle Kurven F, die diese bestimmten Eigenschaften erfüllen, so unmittelbar nicht implementierbar. So unmittelbar zwar hier nicht, aber ich werde gleich zeigen, wie man das ohne das eigentlich gar kein Problem ist. Also darauf kommt. Aber warum die Lösung ohne öffentlich eine Lösung mit öffentlich ist, potenzielle Lösung des stattdessen hat. Mit öffentlich haben wir die gleichen Bedingungen. Das ist jetzt nur 5 und gleiche Leben, aber wir haben eine zusätzliche, das ist die Situation zu machen. Wir wollen zusätzlich verlangen, dass eine Kurvenpunkte betrachtet werden, bei denen nicht vorher auf der Kurve irgendein deutscher Fahrt war. Das sagt nicht, dass ich genau die gleiche Kondition gegen den Fährten habe. Das sagt nur die Kurvenpunkte, bei denen vorher keine deutsche Fahrt war. Hier zu dem abstrakten Kalkül, die sehr sicher implementiert ist, wenn ich schon mal in der Übersetzung ausgedacht habe, der Logik, was Jan eben auch mal so anzeigt, im Prinzip hat man da vor sich schon die Übersetzung in der Übersetzung. Das ist auch das, was wir machen. Finde ich eigentlich wichtig. Also für jede Lokation können wir so ein Prädikatensymbol ein, die hier vor allem in der Variable, man kann die Dimension verändern, die auch das Geld verändern. Das ist der Guard, das ist die Action. Also wenn ich in der Lokation L bin, der Guard ist wahr und die Action ist für die neuen Werte, die jetzt wahr, weil hier ist es eben die neuen Werte. Eine mehr oder weniger straightforward. Nicht ganz so einfach, ich gehe auch nicht in die Details, aber an diese Idee bei den Continuous Flows. Also bei dieser die verbuchte Funktionen oder die ganze Kurven lesen. Tatsache ist, dass in der Beschreibung ohne öffentlich haben wir typischerweise solche Situationen. Das heißt, immer nur in zweidimensionalen, wir haben so viele Dimensionen, die wir Variablen haben. Die Illustration auf jeden Fall. Wir haben solche Situationen und betrachten die beliebten Kurven. Und auf diese beliebten Kurven sind halt mehr beliebte Schränkungen, maximal 5 Grad steigen, mindestens 5 Grad steigen. Das ist alle diese Kurven betrachten. Alle diese Kurven. Aber das ist konvexe Menge, die wir sehen. Das ist relativ leicht zu sehen. Eine konvexe Menge, die tatsächlich jetzt garantiert, das ist mir völlig egal, wie die Kurve hier drin verläuft. Solange ich in dieser konvexen Menge bin, kann ich die beiden Punkte auch mit einer geraden Linie verbinden. Das ist was konvexe Menge auch. Und wir haben hier immer konvexe Menge, ohne Örtchen zu hier immer konvexe Menge. Das heißt, ja, das mit dem Kalkül ist eigentlich gar kein Problem. Wir müssen nicht über alle Kurven argumentieren. Nein, nur über alle geraden Linien. Und das finden wir recht klar. Ein Problem haben wir tatsächlich mit der Örtchen. Ich nehme mich mal an, hier, dass wir das keine rote Strich, sondern so ein Örtchen Constraint sein. Ich habe eine bestimmte Werte in den Kommunikationen. Und angenommen, das wäre der Guard von irgendeiner deutschen Kondition. Das bedeutet, innerhalb dieser großen Strecken sind tatsächlich irgendwie noch erreicht. Aber sobald dieser Wurzel erreicht ist, Wurz verliert seine Kurve. Ja, die Kurve ist weit. Das heißt, dass die Zelle auf die Zelle sofort diese Situation verlangt. Das kleine Wurzel ist umgekehrt. Und was wir hier sehen, bedeutet, ja, das ist bereits zur Folge, dass zum Fahrpunkt der Reise dahinter, zum Fahrpunkt sind dahinter auch gar nicht erreicht worden. Können letztlich nicht erreicht werden, weil die Kurve müsste einen Bogen so außenrum machen, aber dann diese Beschränkung nicht verlieren. Also, man hat hier so eine Art Erreichbarkeit geschaffen, der sich hier gebildet hat. Der Illustration hier nochmal ein kleines deutlicher. Das ist so eine Schutzsituation, wo wir sagen, okay, wir haben ein X, das ist die Uhr. Und ich meine, dort liegt zwischen minus 1 und 5 ein. Kann sich irgendwie nach vorne nach hinten bewegen. Kann auch 0 sein, natürlich, aber irgendwo ist es minus 1. Und das sind ja einfache Zustände, ohne Rest. Und klar, jeder Punkt, der hier irgendwie erreicht wird, mit irgendeiner Kurve, die sich hier entlang schlangelt, kann auch mit einer geraden Linie erreicht werden. Das ist kein Problem. Aber nehmen wir an, wir hätten zwei Constraints in ausgehenden Konditionen. Das heißt, einmal hier, aber das bedeutet aber nicht, dass wir da durchgehen. Es geht einfach weiter. Wir haben das gleiche Problem wie bei den DLC. Wir haben so eine Unerreichbarkeit geschaffen. Wir betrachten da Kurven, aber eben, dass unser Problem ist, wir können es nicht mehr mit einer geraden Linie schaffen. Aber mit Kurven ja. Deswegen, die erreichbaren Zustände sind immer noch diese blaue Station. Aber wir haben eine Kurve, die fällt tatsächlich in jedem Punkt so, dass diese Beschränkung erhalten bleibt. Und wir können diesen Punkt hier erhalten, die Kurve ist drin. Aber nicht durch eine einzige Frage. Wir haben das Problem, dass das vorher konvex war, dass die Tiefen, die von den deutschen Rechnungen nicht mehr konvex waren. Und deswegen nicht mehr garantiert werden können, dass wir da nie alles erreichen sollen, zum Beispiel. Auf jeden Fall nicht über einzelne Daten, was wir verfessen und das, was wir vielleicht als Zielwege implementiert haben und was wir gewiesen haben, wo uns jetzt auch ganz Teil ist, dass wir endlich viele Daten strecken. Endlich viele, also endlich viele gerade Strecken, die wir durchführen können, die sich alle an diese Beschränkungen halten und über die wir diesen Punkt auch erreichen. Dann ist kann es nicht detaillieren, wir sagen nicht, dass wir nicht so weiter kommen. So, jetzt also wieder das Kalkül, das besagte folgende, ja, erreichbar sind natürlich immer noch alle die Punkte auf beliebigen Kurven, die nur begrenzt sind, die wir jetzt haben. Das ist genau das Gleiche, als ich gesagt habe, dass wir eigentlich schon wieder endlich in den Schritten haben. Wieder dieser Datenschutz ist auch so. Zur Idee des Kalkuls. Zunächst einmal, was wir gerade haben, ist diese Bereiche, die nicht von diesem Rechnungssystem betroffen sind, einzeln aufzulegen. Das heißt, wir sind das alles, was oberhalb dieser Spitze geboten ist und links von diesem. Dieser Bereich ist eine konvexe Länge und ist ein Bereich, in dem wir uns die Übersichtskarte haben. Der Bereich links von hier, der Bereich rechts von hier und links von da. Diese Längen, das sind endlich viele, die kann man unmittelbar auf die Übersichtskarte machen. Das ist hier der nehmen wir an, das wäre 2 Eichhieber. Und das wäre die Verwendung. Dann hätten wir Y kleiner gleich 1 als ein teiliges Prozent hier und Y kleiner gleich 6 als ein Teil hier. Beide zusammengenommen und negiert und in der Implementierung kriegen, ist Y größer 1 und Y kleiner als 4. Genau dieser Bereich nehmen. Man kann sich hier auf diesem Konstrukt immer paarweise beziehungsweise auf jeden dieser Konstrukte eine Element aufnehmen, negieren. Es gibt eine endliche Anzahl an Elementen. In Anlehnung an einen Papier aus den 94ern, von Jubin, die PCP-Predicate einführen, die etwas Ähnliches, das ist genau das, aber das ist ganz ähnlich. TTP for Times and Progress. Das sind die Stellen, die sind einfach. Also jetzt mal diese Aufteilung in diese TTP-Region, in denen ich mich frei bewegen kann, solange ich mich nicht an diese First-Order-Beschränkung halte. Ansonsten aber niemals innerhalb dieser TTP-Region auf eine solche Barriere kommen. Und das ist die Kalkülregel dafür. Muss man nämlich gar nicht durchgehen. Aber im Einzelnen bedeutet das ja das genau das gleiche wie vorher auch ohne die Erkenntnis, aber wir laufen nur in solchen Perspektiven. Und diese Kalkülregel, da muss man jetzt ein bisschen freilegen, die Korrektheit ist das nicht. Die Korrektheit ist relativ banal. Korrektheit bedeutet, okay, wenn wir endlich viele solche aneinanderhängenden gerade Strecken haben, könnten wir die auch durch eine verschlossene kontinuierliche Kurve simulieren. Und dazu schauen wir uns die einzelnen Punkte dieser Ecken an. Da können wir so eine PG-Kurve dran machen. Es ist bekannt von den PG-Kurven, dass die in den Ableitungen zwischen diesen beiden Extremen liegen. Das können wir für Lebenserpunkte und das erhältlichste Sequenz von gerade Linien machen. Wir haben die Kürze als eine Kurve. Also die Korrektheit ist relativ ganz. Die Vollständigkeit ist etwas kompliziert. Also die erste Idee, Vollständigkeit zu beweisen, war, dass das Ziel, dem jeder als erstes kommen würde, war, man versucht die Kurve nachzubilden. Da kommt man zum schnell zum Wunderschön raus, ich möchte die Einzelnen gar nicht mehr angehen, aber es ist tatsächlich eine hochkomplexe Sache. Meine Kollegin Christopher hat mit einem Mathematiker, die dieses Problem als Basisteiler geschildert, der hat sich dahingesetzt und kam auf eine Teillösung. Da gehen ja sehr viele Theoreme und mathematische Aussagen verwenden, von denen man gehört hat. Aber brauchte selber irgendwie diese 10 Seiten und fand er irgendwie spannend. War für uns nicht so ganz. auch war, weil er eigentlich in einem Kalkül sollte, aber im Wesentlichen hat er gezeigt, dass man eine Kurve sich endlich wieder als Strecke nehmen kann. Indem er quasi dieser
Aber diese echte Verallgemeinerung im Vergleich zu dem, was vorher da war. Also ich könnte vielleicht ganz kurz dazu sagen, dieser öffentliche Spiel in nicht sehr vielen Systemen, die tatsächlich implementiert wurden, auch eine große Rolle. Eigentlich in zweien Hightech aus den 90er Jahren und Super, das ist nur mit einem finanziellen System, in beiden Fällen eine sehr beschränkte Art, Super sowieso, weil es ist halt nur kein Performance. Das heißt, die kontinuierlichen Variablen sind alle von der Art, noch nicht mal die Variante des Klassen, das wäre dann von den Stoffkosten der Nutzung. Aber es wollten auf jeden Fall in einem erfüllbaren Bereich bleiben, und deswegen wieder die Kleinstverwaltung bauen. Die haben zum Teil diese Öffentlichkeit zugelassen, bei den Kleinsystemen ist es banal, wie ich eben schon mal sagte, weil ja diese nicht konnektivität Institution gibt. Bei Hightech lässt sich ich denke, dass es hier gerade ein Ziel, aber für die wiederum würde ich eine Öffnung. So, ich hoffe, dass das war's.
Vielen Dank.
Wir haben zwei die ungefähr dem Bild auch entsprechend als Gegenlage. Wir haben zwei. Ein Gas ist x mit 2, genommen ist kleiner gleich. Und wir haben dann irgendeine Aktion, die wir jetzt
Ja, mit zweiten Ausgang, also mit der zweiten Route, ist dann der Größevergleich minus 1 und x gleich 4. Das ist. Anstatt x gleich 2 betrachte ich x kleiner gleich 2 und x vergleich. Von jedem dieser kleiner gleich, die jetzt hier drin auskommen, nehme ich mir jeweils 1 raus, auch 1 hier raus, zum Beispiel x kleiner gleich 2 und y größer gleich minus 1, 1 minus 1, negiere die und habe eine neue Menge, nämlich x größer 2 und y kleiner minus 1. Und das ist einfach x größer 2 hier. Und x wird kleiner als minus 1, also hier runter. Das heißt, wir haben diesen Bereich hier. Von dem gibt es natürlich nur endlich viele. Ich nehme jetzt von jedem dieser Konstanten hier einen drauf jeweils. Und sage, hier haben wir 3 Atome drin, hier haben wir auch 3, das ist gleich aufnehmen. Das heißt, wir haben 9 Möglichkeiten. Also, und diese 9 Möglichkeiten, das kann man sich das gleich tatsächlich die Menge der
dieses Resultat in nachher für die Beziehungen hergestellt zu verschiedenen Werkzeugen wie UPAL, aber das hilft einem jetzt bei UPAL dann doch oder doch nicht weiter oder wird das? Weil das UPAL nicht weitgehend genug ist im Prinzip.
UPAL hilft dieses Problem nicht.
Okay.
UPAL ist jetzt dieses Verzweigungs, das fängt wieder ausmacht. Hier, wenn zum Beispiel Y-Dot zwischen minus 1 und 5 einzieht. Wenn der 5 1 Bereich da wäre diese. Dann ist der x plus und y plus dazu beide zu 1. Hier in diesem Extrem ist x plus gleich 1 und y plus minus 1. Und hier ist alles verglichen, dass x plus 1 und y plus minus 1 und y plus minus 1 und y plus minus 1. Und so etwas lässt überall dann zu. Überall wird es von vornherein ein festen Wert sein. X plus 1, y plus 1 auch 1, weil es hat ja nichts mehr, was die Ausführung ist. Nur nicht. Das würde somit also nur diese gerade Strecke hier oben überhaupt beschreiben können. Wenn wir die dann verschränken, dadurch, dass die jetzt weitergeführt wird, ja, dann haben wir als erreichbare Menge, als Menge erreichbar, diese Teilstrecke. Das ist korrekt, wir haben es nicht gesehen.
Gut, wie soll ich sagen? Du hast ja ein eigenes Werkzeug, also
okay.
Das ist schon werkzeugmäßig umgesetzt.
Okay.
Also implementiert sich die Regel schon. War sie auch schon bevor sie
das ist dann, das heißt, du hast ja selber ein Werkzeug, mit dem man so kontinuierliche Systeme modellieren
ja.
Und analysieren kann.
Das heißt Hebel, HAVLI, das für Hybrid Atomic Relation by Rotation Elimination. Und diese Rotation Elimination ist ein eigenes Verfahren, das Verifikationsverfahren zu übernehmen. In der wesentlichen Idee, wenn wir so perfekte Automaten haben und kontrollieren die ganzen Teile zusammen, dass man sich immer so lokal eine dieser Knoten der Knoten anschaut, seine Bedeutung ausrechnet im Wesentlichen, den Knoten rausschmeißt und seine Bedeutung reinschaut. Es läuft im Wesentlichen darauf hinaus, dass der Knoten verschwindet, aber zusätzlich die Konzeption entsteht.
Und das basiert auf dem Theoremeweise oder was ist da die Verifikationstechnologie darunter?
Der Theoremeweise natürlich, klar, auch wieder von uns selbst. Das ist uns passiert, zusammen mit arithmetischen Konsens, die davon behandelt werden. Aber dadurch, dass es tatsächlich eine Übersetzung in Staatsbürgerlogik gibt, und in zusammen mit Arithmetik, könnte man eine Liebe-Theoremeweise zulassen.
Und gibt es da irgendwelche Beziehungen zu diesen Computeralgebra-Systemen? Also wenn es da irgendwie um Themen gibt wie Ableitungen oder so, können die einem da helfen? Macht das Sinn, das zu integrieren? Oder?
In diesem Beispiel mit der Bekenntnis-Systemen helfen die einem nicht. Wenn sie nicht bekennt sind, dann sind sie so konstant, dann ist das hier. Ich brauche noch keine Computeralgebra mehr, um das zu lösen. Das ist eine triviale Funktion. Computeralgebra-Systeme braucht man dann, wenn man so etwas hat wie x-Minute. Dann reden wir aber gar nicht von diesen Intervallen, sondern es sind von jedem Versuch von Zahlgleichungen, bei denen die Änderung von x unter anderem von x, aber auch von anderen Variablen abhängt. Und eben nicht von x der Zahlen. Wir betrachten hier Zahlen, also das hat auch einen pragmatischen Grund, warum wir die Rechnung der Systeme verwenden. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass wir diese Systeme betrachten. Typischerweise ist es zwar so, dass man weiß, dass es die Kraft ansetzt, dass diese Dinge beschleunigen bei der Masse. Aber damit hundertprozentig würde sich die Natur nicht an diese Gesetze halten, wenn man das nicht so sieht. Deswegen muss man eigentlich, weil die verschiedensten Effekte gibt, die man eben nicht typischerweise berücksichtigt, also das ist die Erstandung der Interessereitung oder sonst was, sieht man da Bereiche an. Auch diese Transport, das eigentlich steckt immer die gleiche Kraft an, die bewegt das nicht. Aber es hat keine konstante Geschwindigkeit, das ist einfach falsch. Es hilft da auch nicht, dass dieser komplexe Differentialgleichung nicht verbreitet. Ja, aber was wir trotzdem wissen, und ob das eigentlich weiterkommt, dann müssen wir nehmen, die Feststellungskraft. Das ist nicht, dass zum Beispiel die Transportbahn, das wir besprochen haben, eigentlich immer mit 50 cm pro Sekunde bewegen sollte, aber die Wichtigkeit ist immer so zwischen 48 und 42. Und schon brauchen wir eine Rekordrechnung.
Okay. Sind wir mit der Frist fertig? Gut. Dann haben wir jetzt noch einen Tagesordnungspunkt. Fachgruppensitzung, also das ist einmal zu sagen, natürlich kann jeder, der auch nicht offiziell Mitglied ist, wenn man sich sagt, hier bleiben könnte ja auch jeder theoretisch werden und wäre sogar ganz prima. Und ich würde gerne zwei Probleme ansprechen. Ne? Das eine ist ein strategisches, das andere ist ein juristisches. Fangen wir vielleicht mit dem juristischen an. Wir müssten eigentlich einen neuen Rechnungskreis wählen. Und ich weiß nicht recht, wie wir das anstellen können. Ne? Das ist bei der Beteiligung so, dass das eine seriöse Sache ist. Also wir könnten euch jetzt alle aufnehmen, das wäre dann so wie in China. Es ist auch so, dass ja einige Mitglieder des Leitungskreises, denen das vielleicht nicht gewertet war, nicht hier sind, aber vielleicht gerne weiter mitmachen würden. Ne? Also von Marita weiß ich, die wird ja auch morgen kommen, Marita Heise wird morgen kommen. Bei Heiko Mantel weiß ich es nicht, es gibt halt zwei. Bernhard Becker war auch immer aktiv, hat sich nur jetzt eben nicht eingefunden, Heiko ja auch. Es gibt zwei, die längere Zeit nicht mehr aktiv waren. Ne? Wobei ich jetzt aber jetzt nicht unterstellen kann, dass ich wieder gerne kandidieren würde. Das ist ein juristisches Problem, dass wir irgendwie lösen müssen, mindestens, wenn wir heute nicht oder morgen nicht wählen wollen, mindestens, dass wir zu irgendeiner Aussage kommen, wie wir denn gedenken, dieses Problem in absehbarer Zeit zu lösen. Weil das mag vorher auch schon mal vorgekommen sein, aber ich weiß, dass diese irgendwie jetzt formalistisch sind. Das muss ich sagen, weiß ich, das wäre eine Möglichkeit, aber dann müssten wir die organisieren. Und so, dass es immer noch eine geheim, also wir haben ja letztes Mal in Karlsruhe geheim gewählt, ne? Und so müsste es dann wohl auch wieder sein. Wir können nicht einfach irgendwie so eine E-Mail-Umfrage oder sowas machen. Das würde mich erfreuen. Das ist im Prinzip jetzt darauf hinaus, wenn wir es heute morgen nicht wählen, aber ist das eine Wahl jetzt nochmal? Dann ist das mal angehoben, wie es im Europäischen.
Ja, ich glaube, Briefwahl kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Ja, wie man das organisieren könnte auch. Das muss dann ja auch irgendwie sicher sein und sollte keiner irgendwie 10 Stimmen abgeben können und so weiter und so weiter. Deswegen weiß ich nicht, ob es irgendwie realistisch ist, das auf die Beine zu stellen. Ja, es ist natürlich schwierig jetzt von den Leuten, die nicht da sind und sich auch nicht gemeldet haben, zu beurteilen, ob die halt trotzdem nochmal...
Ja, außerdem sind halt die das Quorum sehr gering, ne? Das war
ja.
Der eigentlichen Mitglieder.
Genau. Ja. Gut, da könnte man vielleicht behelfsweise dann erstmal sagen, okay, dann macht man jetzt halt mal eine Wahl und vielleicht ist es im nächsten Jahr, beim nächsten Jahrestreffen kann man sie dann ja auch nochmal wiederholen, wenn mehr Teilnehmer da sind. Nur es ist natürlich schwierig, was man mit den Leitungsgremiumsmitgliedern macht, die jetzt nicht da sind, die sich auch nicht gemeldet haben, ob man jetzt unterstellen will, dass man sie gleich nochmal wählt, ohne dass sie das vielleicht wollen, oder ob man sie nicht wählt, genau, ob man sie nicht wählt, obwohl sie es vielleicht doch wollen, das ist ja
schwierig. Ne? Ja,
wenn man halt der Zustimmung wählen.
Ja.
Wenn sie dann sagen, sie wollen nicht, dann
könnte man nicht. Vermutlich, aber ich weiß auch nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich weiß jetzt auch nicht, warum die sich nicht gemeldet haben. Also meinst du, dass da irgendwie eine E-Mail nicht angekommen ist? Oder?
Gut, also Heiko, also es ist ja unterschiedlich. Ne? Ja. Also Heiko konnte offensichtlich nicht, mit dem haben wir ja kommuniziert. Ja. Marita kommt morgen.
Genau. Aber ich meine, die Leute, von dem
der Einzige, von dem ich definitiv jetzt sozusagen subjektiv nicht weiß, ist der Bernhard Beckert, ne? Weil der ja sonst immer, obwohl er letztes Mal war ja in Bielefeld, da auch nicht war. Ne? Aber die beiden anderen, ne, die Barbara Spitz und die Messner Sabine, haben sich seit dem Event in Karlsruhe praktisch nicht mehr gemeldet.
Ne.
Das ist ein anderer Fall.
Mhm.
Aber bei Bernhard wüsste ich es nicht, bei Heiko weiß man, der kann einfach heute nicht. Ne? Und man ist ja vom Morgen. So ist
ja.
Die Situation.
Ja.
Wie bitte?
Auf der GI-Seite findet man zu dem Thema auch nicht.
Welche Regularien?
Genau.
Naja, gut, eigentlich ist schon das normale Verfahren, ne, dass wir das jetzt sozusagen machen würden.
Hm.
Ist die Größe des Leitungskreises? Die Größe des Leitungskreises ist, wir haben, das hattest du gemacht, wir haben eine Art Verfassung. Ne?
Wir hatten damals vor mittlerweile 11 Jahren, wie sich das für einen deutschen Verein gehört, aber natürlich auch eine Fachgruppensatzung erlassen, aber die wohl irgendwie generisch sich ableitet aus dem, wie die halt normalerweise aussehen. Aber da steht sowas wie das, was wir frei überlegt haben, glaube ich.
Ja, das nicht, aber ist meine Größe, das weiß ich nicht.
Ich hätte jetzt mal irgendwie 10 geraten. Achso, ich komme jetzt mal nicht mehr, wenn ich irgendwie reinkomme. Internet,
ja, auf die festgelegt. Ich meine, ja.
Schauen wir mal.
Du wolltest ja auch nicht vergrößern.
Schauen wir doch mal.
Oh ja, die Einladung muss der Anzahl der besetzten Positionen angehen.
Das ist schon in der Geschäftsordnung.
Oh, das haben wir aber letztes Mal auch
nicht. Das ist das einzige, was ich für Anzahl in der lokalen Ordnung gefunden habe.
Okay, dann also das heißt aber, sonst muss ich da nicht.
Ich vorher per Brief rumschreiben.
Okay. Ja, also möglicherweise ist es nicht a priori eingeschränkt demnach. Ja. Ne, ich sehe jetzt auch gerade nicht, dass das irgendwie eingeschränkt wäre. Ja. Achso, Moment, hier steht, die Fachgruppenleitung setzt sich zusammen aus bis zu 10 Mitgliedern der Fachgruppe. Und aus bis zu 3 externen Fachexperten.
Gut, das hat man.
Also wagt etwa jemand jetzt nicht, sich freiwillig zu melden.
Normale Mitglied sein, oder?
Bis auf die drei externen Fachexperten. Die müssen doch nicht mal E-Mail-Kinder sein.
Drei effektive Leute, also was ist zwischendurch gelaufen und wie viele Leute braucht man da konkret?
Ja.
Naja, gut, sagen wir mal, ich würde von die wirklich Aktiven, also einschließlich jetzt Magda, die morgen kommt, die und vielleicht noch Alko und Bernhard abstrichen sind hier. Ne? Ich meine, andererseits ist sicherlich die Überlegung gewesen, dass wenn man mehr Leute hat, man natürlich den Einzugsbereich irgendwie vergrößert auch für die Treffen. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass da jetzt jede Woche irgendwas ansteht, was diese Leute machen müssen. Ne? Ich meine, normalerweise erwartet man halt, dass die sich besonders engagieren und wenn das mehr sind, ist das natürlich besser. Als wenn es weniger sind. Also das ist nur eben bei mindestens einigen nicht so eingetreten. So von daher hätte ich kein. Das ist auch bei der Zahl zu belasten.
Ja.
Und das ist der externe Experte.
Also die außerdem hier anwesenden drei, Malta, Heiko, Bernhard, Rafael Fritz und die Hilfe. Sogar, da ist jemand nicht gewählt worden oder so, aber ich bin nie aus irgendwelchen Gründen, also wie diese Zahl entstanden ist, das kann ich mich nicht mehr erinnern, aber das war die Zahl.
Aus meiner Sicht denke ich mal, sagt nochmal extra deswegen zu treffen, ist glaube ich nicht praktikabel. Briefwahl denke ich auch, ist auch eher nicht praktikabel. Also die Frage ist, ob man es jetzt sozusagen darauf ankommen lässt, dass es nicht gewählt wird und deswegen halt irgendwie diese Frist überschritten wird. Oder ob, genau, oder naja, man wählt halt was unter, ja, so gut wie es jetzt halt eben können. So.
Ja gut, legen wir mal an, dass das.
Ja, dann erstmal die E-Mail-Mitglied mit der Schwesterumfrage anfangen.
Ich lief einfach.
Naja, gut, ich muss es.
Ach.
Also ich glaube, das ist schon ein Problem. Oder?
Ich weiß nicht, ob es eine formale Constraint gibt.
Ja, aber wir müssen viel Prozent
der.
Wir bräuchten eigentlich auch, gut, jetzt, die hätten wir dann, weil wir ja neutraler haben, ein Wahlprotokoll anziehen. Also, das hätten wir theoretisch mal. Also, ich glaube, ohne GI, meine ich nicht. Ne?
Ja, Protokoll bräuchten wir sicherlich.
Also, daraus würde diese Zahlen hervorgehen.
Ja. Naja, aber wenn wir stattdessen sagen, wir haben nicht gewählt, dann reißen sie uns vielleicht genauso den Kopf ab, als wenn wir sagen, wir waren nicht viele. Also da weiß ich jetzt nicht, was da.
Gut,
gut, machen wir es doch mal anders. Wer will also jetzt sozusagen, ich habe eine Nachricht von Marita. Gut, Heiko ist jetzt ein bisschen so eine Sache, ne? Aber auch jetzt über die hinaus, die es jetzt schon sind, wer würde denn gerne in den Leistungskreis gehen? Das ist jetzt die Frage. Über ja, jemand Neues hier aus dem Kreis, ne? Und von den Alten? Ja. Ja, die.
Ne? Kommt immer noch ein bisschen an, wie viel Arbeitsgruppe macht.
Naja, die Arbeit wird darin bestehen, das ist ja das zweite Thema. Die Arbeit, die ich sehe, und das hat halt jetzt nicht so toll funktioniert, und eben weil diese Leute, weil auch sicher aus guten Gründen, sozusagen das nächste Treffen zu organisieren, das wird ja auch, und da wirklich auch Leute beizubringen, das ist im Wesentlichen die Hauptarbeit.
Das heißt, ich habe hier zwischendurch nicht, weil ich bin bei dem L2F2, das ist auch eine Untergruppierung vom Leitungszentrum, und denke, das ist das L2, also viel Arbeit. Und zwar, wenn man sich, ja, wir bereiten uns jetzt ja auch auf dem BSR einen Workshop vor und solche Sachen.
Gut, das ist natürlich, ja.
Deswegen frage ich gerade, was für Aktivitäten sind in der Gruppe, wenn das nur ist, nächsten Pontestreffen
zu bereiten. Nicht ganz, ne? aber alle anderen Sachen sind freiwillig. Also wir hatten noch, wir beschicken wie alle anderen das Programmkomitee der Sicherheitskonferenz. Also das heißt, wir stimmen aus dem Leitungsgremium Leute, die da reingehen. Man kann sich fragen, wie der eine, man kann sich nicht sehen, wenn einer sagt,
dass wir nur gesammelt haben.
Und, wir haben Anfragen, da hat es jetzt im letzten Jahr waren zwei, die hat sich auch rumgeschickt und dann hat das auch schon von anderen Gruppen halt bei solchen Events und Workshops mitzuarbeiten. Sozusagen mitzuarbeiten. Unser eigener, also dieses Treffen ist sozusagen unser Workshop, wenn man so will. Wir könnten den auch, wir haben das nie gemacht, wir hätten den auch wie andere Gruppen das machen können, können wir auch überlegen, ne? Bei der GI-Sicherheitskonferenz machen. Manche Gruppen machen das sozusagen als Workshop, das Fachgruppentreffen, als Workshop bei dieser Konferenz. Wir hatten wieder
unsere bei der Informatik.
Ja. Oder bei der Informatik. Oder halt wir sind ja Bestandteil des Fachbereichs Sicherheit. Ne? Da kann man das sozusagen anmelden und dann würden wir ein Treffen da machen. Das hatten wir irgendwie bewusst beschlossen, dass wir es separat machen. Aber das müsste nicht so sein. Also insofern wächst sich das mit dem Workshop und es gibt so pro Jahr zwei bis drei Anfragen von anderen Gruppen an uns da eben zu machen. Und dann eben dieses, wie gesagt, wenn sowas ist wie jetzt das Programmkomitee, die haben wir jetzt, das ist vorbei, das war in diesem Jahr sozusagen, das haben wir so gesetzt.
Ich habe übrigens noch eine Meldung gefunden, wo hier so offiziell drinsteht, wer im Leitungskreis ist.
Ja.
Und auch textlich perfekt mit deiner Schüssel von.
Ja.
Also Heiko, ich, Sabine, Jan, Bernhard Becker, Barbara, Marita und ich war in dem Fall die.
Also, das ist bewältigbar.
Ich werde das erstmal rausfinden, wie das Vorgehen ist und dann die Leute, die gewählt werden sollen.
Naja, gut, wir wollten ja erstmal, ich meine, das wäre jetzt.
Wenn ich nur rausgefunden soll, spätestens nach 3 Jahren wiederwählen und unmittelbar wiedergewählt werden darf man eigentlich nur einmal.
Als Leitungskreis?
In den Leitungskreis.
Das ist nicht
Dann haben wir das nächste.
Alle Leute, die nicht drin sind, sind verbrennt.
Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das
in unserer Fachgruppen, das ist nicht drin. Nee. Das können wir machen auch hier.
Also das steht in der Geschäftsordnung der GI-Gliederung.
Ja.
Also ich weiß, dass wir das bei der Fachgruppe CAT auch beschlüsselig ignoriert haben.
Genau.
Aber steht das zumindest drin.
Dann das mit Mund oder mit Sollte?
Die Wiederwahl der Mitglieder von Leitungsgremien in unmittelbarer Folge ist nur einmal zulässig. Steht das drin.
Da kommt bei uns natürlich erst mal noch rein.
Ja, dass wenn man sich die anderen Zusammensetzungen anschaut, ignorieren das auch andere.
Also ja gut, das kann ich sagen, das ist definitiv. Gut, das Hauptproblem sind sind Bernhard und Heiko, die abwesend sind.
Ja. Ja, ich meine, wenn wir, wie soll man sagen, also ich meine, theoretisch haben wir 10 plus 3 Möglichkeiten, also es wird nicht dran scheitern, dass es irgendwie zu am Ende zu wenig Plätze gibt, die zu besetzen sind. Das heißt also, du hast ja gesagt, man kann die Leute auch erstmal wählen, dann können sie sich auch wehren, im Nachhinein noch oder so.
Heißt, eine Wahl musst du ja nicht annehmen.
Genau, sie brauchen sie ja nicht annehmen. Also, wenn sie jetzt unterstellen, dass da noch irgendwie Interesse sein könnte, dann kann man die erstmal wählen und.
Jetzt habe ich kein Netz
genau.
Also, ich mache jetzt nicht alphabetisch.
Also sagen wir so, wenn wir die jetzt pro forma noch mit dazu werfen, die beiden, dann werden wir dadurch auch nicht auf 13 kommen, also auf 10 plus 3 kommen. Insofern ist es jetzt nicht schlimm.
Ja, vielleicht. Ich bin noch am überlegen, kannst du uns mal vielleicht den
Schreiben. Ja, Uli, das Kuhrot. Ist hier weder Alphabet noch sonst. Ne? Wie war nochmal der Name?
Thomas Kuhrot. Richard Ulrich Heinrich.
Moment.
Dachte Thomas.
Richard Ulrich Heinrich. Richard Otto Theodor Heinrich.
Da war ein Doppelte dabei.
Erstmal, du hast deinen doppelten Vornamen.
Dein Doppelname als Vorname.
Also zurückweisen kann das immer noch im Nachhinein, ohne dass wir eben böse sind. Wenn jetzt irgendwie die Meinung ist, dass das vielleicht noch weitermachen will, dann kann man ihn erstmal hinschreiben.
Deine Position. Deine Position geklaut.
Ja, ich kann hinten mal wieder. Ach so, wie wollt ihr?
Maximalzahl, damit es nicht unter 6 geht, wenn die
ja. Nicht anweisen. Ja, aber das sind die, wo es nicht richtig geht.
Wir haben das vorhin gedacht, 18, ne? Ja, ich dachte, man jetzt so sollte man sich für ein Szenario, wie man nicht gewählt wird.
Ja, wir hatten beim letzten Mal mehr Kandidaten als. Ich meine, vielleicht können wir es auch per Akklamation einfach benutzen, dann.
Also wenn wir auch nach Kandidaten entweder machen, ja oder nein, und dann können wir das einfach rausgeben. Wenn sie mir meinen als Ratschritt haben. Oder wenn es praktisch nur darum geht, in der Ratsmodell einzuführen, dann ist es ja immer wichtig, dass wir genau die Anzahl, die wir da haben, die wir aufzulassen können.
Kann man einfach öffentlich über die Summe oder muss einzeln abgestimmt werden?
Ich kann nur eine Vermutung haben, kann ich.
Das Problem, öffentlich.
Du meinst, dass einfach jeder Ja oder Nein draufschreibt?
Genau.
Also das wäre mir... Machen wir so.
Einzige, was wir, glaube ich, haben müssen, ist, wenn man ja Protokolle beobachtet.
Das machen wir unsere Vereine.
Also, wahlberechtigt sind, glaube ich, nur die, die in der Gruppe sind oder schon im Leitungsgremium.
Ich
bin der Gruppe mal beigetreten. Ja, war nicht an mich, sondern ganz allgemein. Weil das ist ja was Formales, wenn das nicht hinkommt.
Wer macht Protokoll an?
Wir sollten die Webseiten mal aufräumen, weil man kann die vorläufige und die aktuelle Ordnung gleichzeitig erreichen.
Oh Gott, oh Gott.
Könnte ja jemand aus dem neu gewählten Leitungsgremium machen.
Genau. Am besten mal die neu gewählte finden.
Das war ein Stückzettel.
Das ist ein Protokollzettel geworden.